Ein 16-Jähriger ermordet eine 18-Jährige. Später stellt sich heraus, der Täter hatte schon seit längerer Zeit sexualisierte Gewaltfantasien.
Das allein bedeutet noch nicht, dass man auch eine Straftat begeht. Welches Zusammenspiel von Faktoren hat also zu dieser Tat geführt? Darum geht es heute.
Und wir sprechen außerdem über die Frage, können Menschen mit solchen Gewaltfantasien einen guten Umgang damit finden? Darüber hast du, Lydia, nämlich mit jemandem gesprochen, der selbst mit sexualisierten Tötungsfantasien lebt. Ich bin total gespannt, also los geht's. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Vielleicht kennt ihr Der Fall ja schon von YouTube. Hier im Podcast geht's um die Psychologie hinter den Fällen. Ich bin Sarah Koldehoff und wie immer spreche ich über den heutigen Fall mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hallo Lydia.
Hallo Sarah.
Unser heutiger Fall beginnt in Schleswig-Holstein. Dort wird 2014 die Leiche einer 18-Jährigen gefunden. Sie galt zuvor 5 Tage lang als vermisst. Die Polizei verdächtigt jetzt einen 16-Jährigen aus ihrem Bekanntenkreis. Tatsächlich gesteht der junge Mann und wird dann auch verhaftet.
Wir sprechen in dieser Folge über die Hintergründe, um zu verstehen, was zu dieser Tat geführt hat und an welcher Stelle man möglicherweise hätte eingreifen können. Die Informationen zu diesem Fall haben wir aus dem Urteil, das später gesprochen wurde. Aus diesem Urteil wissen wir auch von einem Vorfall, der sich 3 Jahre vor dem Mord ereignet hat.
Dieser Vorfall, den du da ansprichst, der geschieht, als dieser junge Mann, der dann später angeklagt wird, 13 Jahre alt ist. Er besucht dann nämlich einen Klassenkameraden und beginnt dann plötzlich diesen Klassenkameraden zu würgen. Und spätestens nach dieser Tat beginnt dann der Angeklagte damit, sich pornografische Videos anzuschauen, in denen sexualisierte Gewalt gezeigt wird. Jetzt drängt sich da natürlich sofort die Frage auf, wer hat Videos geguckt, wo sexualisierte Gewalt gezeigt wird und ist dann tatsächlich auch gewalttätig geworden? In welchem Verhältnis stehen jetzt Gewaltpornos und Gewaltfantasien, Lydia? Kannst du mir das einmal erklären?
Diese Diskussion ist damals auch anhand dieses Falls entstanden, denn medial wurde darüber spekuliert, ob quasi ein junger Mann, der vorher völlig unauffällig gewesen sei, zufällig auf entsprechende Darstellungen im Internet gestoßen wäre und dadurch dann bestimmte Fantasien entwickelt hätte, die er eigentlich nicht gehabt hätte.
Also so die Theorie, dass einfach nur diese Gewaltpornos daran schuld wären, dass er dann solche Fantasien entwickelt hätte.
Genau, diese These wurde so diskutiert und die ist aus wissenschaftlicher Sicht unzutreffend. Mhm. Also man ist derzeit ziemlich sicher, dass beispielsweise Jugendliche, die keine entsprechende sexuelle Neigung aufweisen, nicht eine solche Neigung entwickeln aufgrund des Sehens eines solchen Videos. Mhm. Die meisten Jugendlichen würden sehr wahrscheinlich, wenn sie so ein Video zufällig im Internet sehen, eher abgeschreckt sein und das gruselig, abstoßend oder kurios finden. Sie würden aber nicht eine sexuelle Erregung verspüren, wenn sie dieses Video zufällig sehen. Mhm. Und in diesem Fall ist sehr, sehr sicher, dass zunächst die Fantasien vorhanden waren. Das erkennt man eben an diesem Vorfall gegenüber dem anderen Jungen, wo ja schon das Verhalten gezeigt wird, das dann auch in den Videos zu sehen ist. Und sehr häufig ist es so, dass diejenigen, die dann solche Fantasien bei sich feststellen, dass die dann anfangen, nach Informationsquellen oder Darstellungen, die ihren Fantasien entsprechen, zu suchen. Es ist also andersrum. Die Fantasie ist die Grundlage für die aktive Suche nach Darstellungen, die zu der Fantasie passen. Mhm. Und in diesem Fall sieht es auch sehr stark so aus, dass dieser Jugendliche diese Fantasien hatte und dann daraufhin diese Videos auch offenbar aktiv gesucht hat.
Okay, das heißt, um es runterzubrechen, es ist jetzt nicht so, dass diese Neigung dann plötzlich ausgelöst wird aus dem Nichts durch solche Gewaltpornografie, sondern es ist eher so, dass diese Ansprechbarkeit schon da ist.
Mhm, genau.
Du hast aber ja gesagt, dass es auch bei Jugendlichen, die nicht diese Fantasien oder diese Ansprechbarkeit haben, durchaus dazu kommen kann, wenn sie auf solche pornografischen Videos stoßen, dass es bei ihnen zum Beispiel zu Angst führt.
Genau, es gibt gute und wissenschaftlich fundierte Gründe dafür, warum Pornografie als nicht geeignet für bestimmte Altersstufen eingestuft wird. Mhm. Der Grund ist ja, dass die Psyche und die Sexualität sich dann während der Jugend sehr, sehr stark entwickeln. Und wenn wir jetzt mal von Nicht-Gewaltpornografie, sondern der eher durchschnittlichen Pornografie ausgehen, dann kann die zum Beispiel auch Schwierigkeiten erzeugen, wenn Jugendliche sich die anschauen und beispielsweise denken, sie müssten jetzt ihre Sexualität vielleicht so gestalten. Mhm. Pornografische Darstellungen sind ja nicht realitätsbasiert. Und das kann aber Jugendliche, die gerade dabei sind, herauszufinden, wie sie ihre Sexualität dann auch irgendwann ausprobieren möchten, total verunsichern, mhm. wenn die sich lauter Darstellungen anschauen, die einfach nicht realistisch sind und die sie auch überfordern und verunsichern. Und wenn wir dann nochmal kommen zu dem besonderen Bereich der Gewaltpornografie, dann sind da natürlich Darstellungen, die wirklich beängstigend und verstörend wirken können. Also ist es natürlich aus verschiedenen Gründen wichtig, dass diese Alterseinstufungen dann auch so stattfinden. Und ich denke, Jugendliche sollten auch verstehen, dass es nicht darum geht, mhm. einfach ein Verbot auszusprechen, sondern dass sie auch verstehen sollten, dass diese Alterseinschränkungen wirklich Gründe haben zu ihrem eigenen Schutz auch.
Wenn wir jetzt von denjenigen ausgehen, die sexualisierte Gewaltfantasien haben, ab wann werden solche Fantasien dann zu einem Problem?
In der derzeit aktuellen 5. Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals psychischer Störungen, kurz DSM genannt, das wird herausgegeben von der amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft, da wird ganz klar unterschieden zwischen einerseits harmlosen ungewöhnlichen sexuellen Vorlieben und andererseits ungewöhnlichen sexuellen Vorlieben, die wirklich behandlungsbedürftig sind.
Das kommt mir jetzt nicht ganz unbekannt vor, weil das ja hier in diesem Podcast immer mal wieder Thema ist und immer mal wieder so hochploppt.
Genau. Und in diesem heutigen Themengebiet ist das auch wieder sehr relevant. Mhm. Anhand des DSMs muss man jetzt allgemein erstmal wissen, werden psychische Störungen definiert. Und es wird alle paar Jahre nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft dann geupdatet und daher nutzen wir derzeit die 5. Version. Und man hat in dieser 5. Version, die 2013 herausgegeben wurde, dann ganz klar eine Begriffsunterscheidung eingeführt, nämlich zwischen dem Begriff Paraphilie. Dieser Begriff steht für ungewöhnliche sexuelle Vorlieben, die aber harmlos sind und die auch nicht behandlungsbedürftig sind einerseits. Und dann hat man im DSM-5 ganz klar die Unterscheidung gemacht, dass es aber andererseits diese paraphilen Störungen gibt, die also wirklich auch behandelt werden sollten. Um jetzt zu verstehen, wann sexuelle Gewaltfantasien als behandlungsbedürftig anzusehen sind, sollten wir uns die DSM-5-Definition der dort sogenannten sexuell-sadistischen Störung anschauen. Mhm. Also im DSM-5 steht die sexuell-sadistische Störung definiert, ich zitiere, über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten wiederkehrende intensive sexuelle Erregung aufgrund des physischen oder psychischen Leidens einer anderen Person. Die sexuelle Erregung äußert sich in Fantasien, dranghaften Bedürfnissen oder Verhaltensweisen. Mhm. Und jetzt ist aber wichtig, und zwar, die Person hat das sexuell dranghafte Bedürfnis mit einer nicht einwilligenden Person ausgelebt oder die sexuell dranghaften Bedürfnisse oder Fantasien verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Mhm. Ich übersetze das mal. Also einerseits wird ja hier gesagt, dass die Person über einen kontinuierlichen Zeitraum eben dann sexuell erregt reagiert auf körperliches oder psychisches Leiden anderer Personen. Und das zeigt sich dann eben in diesen Bedürfnissen und starken Fantasien. Da wären wir also genau bei diesem Bereich, hier sexualisierte Gewaltfantasien oder Verhaltensweisen. Aber wichtig ist halt, dass die Person entweder wirklich selber darunter leidet und beeinträchtigt ist in ihrem Leben, mhm. oder dass sie eben das ausgelebt hat an einem Menschen, der nicht eingewilligt hat. Das heißt, sie hat einem anderen Menschen geschadet. Mhm. Und wenn also ein Mensch solche Fantasien hat und weder darunter leidet, noch beeinträchtigt ist, noch sich überhaupt auch nur in der Nähe dessen sieht, das gegen einen Menschen einzusetzen und einem anderen Menschen zu schaden, was in der Fantasie vorkommt, und dazu kommen wir gleich, wenn es um unseren Interviewpartner geht, dann hätte diese Person eine Paraphilie, aber keine paraphile Störung.
Okay, und die paraphile Störung, die ist dann vorhanden, wenn ich entweder selber drunter leide, kommen wir wie gesagt gleich nochmal drauf zu sprechen, oder wenn ich eben einer anderen Person damit Schaden zufüge, die nicht eingewilligt hat.
Genau.
In dem Fall, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, da liegt dieser sexuelle Sadismus ja schon aufgrund dieses ersten Vorfalls mit dem Klassenkameraden nah und der zeigt sich dann auch nochmal anhand eines zweiten Vorfalls, denn Der Angeklagte lockt dann kurze Zeit später eine Klassenkameradin in den Wald und beginnt dort dann auch wieder sie zu würgen. Die Klassenkameradin, die kann zum Glück fliehen.
Man kann hier sehen, dass offenbar der Jugendliche an dieser Stelle entschieden hat, dass er die Fantasien, die er vorher schon entwickelt hatte und die er dann offenbar auch ganz aktiv weiter konkretisiert hat, indem er bewusst entsprechende Gewaltvideos, die zu seinen Fantasien passten, gesucht hat, dass er hier entschieden hat, das in die Realität umzusetzen.
Mhm.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn diese Klassenkameradin an einen Ort zu locken, wo er diese Fantasien umsetzen kann, das zeigt ja eine gewisse Planung und das bedeutet, irgendwo an einem Punkt hat er eine Entscheidung getroffen, nämlich die Entscheidung, dass er diese Fantasien wirklich in einer realen Straftat umsetzen will.
Mhm.
Und an dieser Stelle muss man sagen, wenn man jetzt nochmal die Kriterien aus dem DSM-5 sich anschaut, dann wäre das schon der Punkt, wo eine sexuell-sadistische Störung feststellbar wäre, weil wir genug Anhaltspunkte dafür haben, dass entsprechend starke sexuelle Fantasien bei ihm bereits über einen offenbar längeren Zeitraum vorhanden waren und er eben hier auch schon entschieden hat, dieses dranghafte Bedürfnis, das er offenbar verspürt hat,
mhm,
gegen einen Menschen zu richten und diesem Menschen zu schaden, um sein Bedürfnis hier auszuagieren.
Ja, das ist schlüssig. Dieser Angriff auf seine Klassenkameradin, der wird dann ja auch der Schule gemeldet, die sie und der Angeklagte besuchen. Und das wissen deshalb jetzt auch seine Eltern von der Tat. Und die wissen jetzt auch, dass er Videos schaut, in denen sexualisierte Gewalt gezeigt wird. Und ich frage mich auch aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, Lydia, dass ja diese Kriterien da eigentlich schon als erfüllt angesehen werden können, ob hier in dieser Geschichte eigentlich ein Punkt erreicht wäre, an dem man vielleicht hätte ansetzen können, weil der Angeklagte laut dem Urteil zu dem Zeitpunkt auch sagt, er wünsche sich Hilfe.
Dieser Zeitpunkt hier ist tatsächlich ein wichtiger, denn wir können es natürlich nicht wissen.
Mhm.
Aber wenn er an dieser Stelle wirklich gemerkt hat, dass er eigentlich Hilfe bräuchte und sein bisheriger Umgang mit seinen Fantasien offensichtlich kein guter war, dann hätte man möglicherweise mit einem wirklich auf seine Problematik auch passenden Angebot möglicherweise ihm dabei helfen können, anders mit diesen Fantasien umzugehen.
Mhm.
Solche spezifischen Fachangebote gibt es heutzutage. Damals war es nur so, dass er zwar gemerkt hat, er braucht Hilfe und es auch eine Beratungsstelle gab, die im Urteil erwähnt wird, aber es scheint so zu sein, dass diese Beratungsstelle diese ganz auf diese Problematik ausgerichtete fachliche Hilfe offenbar so nicht angeboten hat oder anbieten konnte. Denn es wird ja im Urteil erwähnt, dass man keinen therapierelevanten Ansatz dort gesehen habe.
Mhm.
Wir wissen jetzt die Details nicht. Wir können hier nur anhand des Urteils Vermutungen aufstellen. Aber es ist halt so, dass das ein Punkt gewesen wäre, wo man sicherlich versuchen hätte können anzusetzen und wo offenbar aber das Angebot nicht so funktioniert hat, was dann auch für den Jugendlichen wahrscheinlich die Schlussfolgerung nahegelegt hat, dass ihm auch nicht geholfen werden könne. Das ist natürlich fatal.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil wir ja schon wissen, dass das am Ende eine unbeteiligte Person ihr Leben kosten wird.
Ja. An dieser Stelle muss man natürlich trotzdem sagen, dass die Verantwortung für die Tat immer bei der Person liegt, die so eine Tat begeht.
Ja.
Aber wir versuchen ja aus heutiger Sicht uns immer zu fragen, wo könnte man Dinge heute und in der Zukunft besser machen bei ähnlichen Fällen, um möglichst dafür zu sorgen oder zumindest die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass in anderen Fällen eine Entwicklung bis zur Tat verhindert werden kann.
Ja, total. Also es ist uns ja auch ganz wichtig, immer zu sagen, wir wollen hier keine Täter-Opfer-Umkehr betreiben, sondern genau wie du sagst, halt schauen, wo hätte man vielleicht intervenieren können, um dann eben das Leben dieser anderen Person zu schützen.
Mhm.
Wir haben es gerade schon gesagt, es kommt jetzt nicht zu einer Therapie in diesem Fall. Die Eltern des Angeklagten fordern ihn stattdessen auf, sich die Videos einfach nicht mehr anzuschauen. Der Angeklagte hört aber damit nicht auf. Stattdessen schaut er diese Filme, die sexualisierte Gewalt zeigen, jetzt heimlich und auch immer häufiger.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist völlig klar, dass die Fantasien, die hier bereits ausgeprägt waren, nicht einfach so verschwinden werden und dass dieser Mensch auch nicht einfach versuchen kann, sie nicht zu haben. Offensichtlich hatten die Eltern aber auch keine andere Idee, was sie machen sollten an der Stelle der Entwicklung. Und wahrscheinlich hat jetzt dieser Jugendliche zu diesem Zeitpunkt wirklich den Eindruck gehabt, dass die Erwachsenen ihm einfach nicht helfen können und dass er aber auch nicht weiter darüber reden wollte, weil er wusste, dass er diesen Anspruch, hör einfach auf daran zu denken, dass er den so offensichtlich nicht umsetzen konnte. Und dies förderte dann, dass er sich immer weiter in seine Fantasiewelt zurückgezogen hat.
2014 lockt dann der Angeklagte seine 18-jährige Bekannte in sein Elternhaus und dort erwürgt er sie. Wenig später wird er dann des Mordes schuldig gesprochen und verurteilt zu einer Jugendstrafe von 9 Jahren Haft und einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, deren Länge dann im Ermessen der Ärztinnen liegt. Dieser Fall, der könnte ja jetzt den Eindruck erwecken, dass solche Gewaltfantasien wie die des Angeklagten dann zwangsläufig zu der Entscheidung führen, wie bei ihm, sie auch in reale Gewalt umzusetzen. Das wäre aber falsch, oder?
Genau das ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, denn wir erfahren gerade aufgrund von Medienberichten natürlich von den Fällen, in denen Menschen dann teilweise auch auf der Grundlage entsprechender Gewaltfantasien Taten begingen. Allerdings ist medial und daher auch gesellschaftlich so gut wie unbekannt, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die entsprechende sexualisierte Gewaltfantasien aufweisen und die niemals Taten begehen und die auch ganz entschieden keinerlei Taten begehen wollen. Einige von ihnen haben sogar sexualisierte Tötungsfantasien und haben trotzdem einen vernunftorientierten Umgang damit und auch den Willen, dass sie niemals ihre Fantasien in die Realität umsetzen wollen. Und diese Menschen leben unbemerkt von der Gesellschaft und leiden häufig sehr lange darunter, dass sie selbst gar nicht wissen, dass es keine zwangsläufige Entwicklung geben muss, von solchen Fantasien hin dazu eine Tat zu begehen.
Dieses mediale Interesse, das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, weil natürlich jeder Fall, in dem dann tatsächlich eine Person getötet wird, furchtbar ist. Und dann natürlich ganz viele Fragen aufkommen, wie jetzt auch ja schon in dieser Folge. Aber ich finde es total interessant, was du sagst, dass das natürlich dieses Dunkelfeld von Leuten, die solche Fantasien haben und sie niemals ausagieren würden, dadurch viel weniger beleuchtet.
Und auch wissenschaftlich gibt es kaum Erkenntnisse zu dieser Gruppe von Menschen, was sehr bedauerlich ist, weil es natürlich auch wissenschaftlich wichtig ist, herauszufinden, welche genauen Faktoren den Unterschied machen zwischen dieser Gruppe von Menschen, die niemals Taten begeht mit den Fantasien, und der anderen Gruppe, die die Taten begeht.
Ja.
Wir haben einige Anhaltspunkte für die Unterschiede zwischen diesen Gruppen, aber hier ist noch ein sehr, sehr großer Forschungsbedarf.
Ein paar Hinweise darauf, was solche Unterschiede zwischen Leuten, die dann tatsächlich zu TäterInnen werden und denen, die das nicht tun, sein könnten, die gibt's ja auch in dem Beispiel, über das wir jetzt sprechen. Du hast ja vor dieser Folge dich mit jemandem unterhalten, der solche Gewaltfantasien hat und der mit dir da anonym drüber gesprochen hat.
Genau, ich interviewe solche Menschen seit fast 20 Jahren. Also tatsächlich habe ich damit angefangen, als ich Psychologie studierte. Und eine dieser Personen ist eben der Mann, der uns hier für das Interview zur Verfügung stand. Und er hat auch erklärt, dass er deswegen sich bereit erklärt hat, dieses Interview zu machen, weil er selbst, als er ein Jugendlicher war und ein junger Erwachsener, massiv darunter gelitten hat, diese Fantasien zu haben. Und die Quellen, die er gefunden hat zu dem Thema, weil er sich natürlich gefragt hat, was mit ihm los ist und was das überhaupt für seinen Lebensweg bedeuten würde. Er hat gesagt, die damaligen Quellen haben ihm den Eindruck vermittelt, wenn er solche Fantasien hat, würde er zwangsläufig irgendwann zum Täter werden. Und das widerstrebte ihm massiv, weil er immer gespürt und gewusst hat, dass er auf gar keinen Fall einen Menschen schädigen will und auf gar keinen Fall diese Fantasien ausleben will. Und er hat halt gesagt, dass er hofft, dass wenn wir zum Beispiel hier in dieser Sendung über dieses Thema wissenschaftlich sprechen, aber auch über sein Beispiel, dass dann möglicherweise betroffenen jungen Menschen dadurch auch klar wird, dass es keineswegs so ist, dass ein Weg hin zu einer Straftat vorgezeichnet wäre, wenn sie solche Fantasien haben.
Dieses Gespräch, von dem du redest, das ist ja in der YouTube-Folge zu sehen. Und Um die Anonymität von dem Mann zu wahren, nennen wir ihn jetzt hier für diese Podcast-Folge Richard und wir sprechen seine O-Töne nach. Das heißt, wir hören ihn jetzt nicht im Original, aber wir sprechen eben über sein Beispiel, weil das genau diese Sachen, Lydia, die du gerade angesprochen hast, finde ich wahnsinnig gut illustriert. Und ich muss auch sagen, dass ich, als ich mir dieses Gespräch angehört habe, sehr beeindruckt war von seiner Offenheit und auch von seinem sehr, sehr reflektierten Umgang mit diesem Thema.
Ja, und er hat ja auch einen sehr, sehr langen Weg der Auseinandersetzung damit, wie er damit leben kann, diese Fantasien zu haben. Und ich denke, dass wir anhand seines Beispiels eben auch sehr gut zeigen können, was diese Menschen, die solche Fantasien haben und keine Taten begehen, was die eben unterscheidet von den Menschen, die Taten begehen. Und ich muss an der Stelle auch erwähnen, dass ganz, ganz viele der Aspekte, die er hier uns erzählt hat, dass ich sehr viele dieser Aspekte immer wieder in den vielen Interviews, auch über die vielen Jahre gesehen habe, in denen ich diese Gespräche mit Menschen führe. Also ich kann nur sagen, dass vieles von dem, was er sagt, was ihn unterscheidet von denjenigen, die Taten begehen, auch von den vielen anderen, die in dieser Gruppe zu finden sind, auch so dargelegt wurde.
Dann steigen wir doch einmal in sein Beispiel ein, in das Beispiel von Richard. Richard erzählt ja, dass er ab dem Alter von 9 Jahren Fantasien davon hatte, wie andere Menschen gewaltsam getötet werden. Und in seiner Pubertät, da verändern sich diese Fantasien dann auch. Es geht dann mehr und mehr konkret um Frauen, die getötet werden. Und er selbst ist dann auch in seinen Fantasien derjenige, der aktiv tötet.
Man kann sich ja vorstellen, dass das für ihn selbst, und das hat er auch so geschildert, sehr beängstigend und schambehaftet war. Mhm. Und er hat dazu auch wörtlich gesagt, Zitat, es begann ein innerer Konflikt, denn ich habe Frauen nie gehasst oder verachtet, sondern sie im Gegenteil geradezu verehrt und bewundert. Also er hat auch gesagt, dass er bei sich überhaupt keinen Hass gegen Frauen wahrnimmt, sondern das Gegenteil und dass er eben deswegen auch schon damals, als er jung war, also während seiner Pubertät, dann schon es sehr, sehr verstörend und auch gruselig fand, dass er diese Fantasien hat, wo er doch überhaupt keine feindseligen Gefühle gegenüber Frauen überhaupt wahrgenommen hat bei sich.
Er hat dann ja versucht, diese Gedanken zu unterdrücken. Wir haben jetzt gerade ja schon in dem Fall, über den wir als erstes gesprochen haben, so ein bisschen anklingen lassen, dass das erstens nicht so effektiv vermutlich ist. Ja. Und zweitens kann das ja auch für die Person selber total schädlich sein.
Genau, denn er hat gemerkt, und das ging allen Personen so, mit denen ich gesprochen habe, die das versucht haben, nämlich als sie dann diesen inneren Konflikt hatten, dass sie diese Fantasien gar nicht wollen, die dann zeitweise versucht haben, sich abzulenken und einfach nicht daran zu denken. Und die haben dann gemerkt, dass das aber so nicht funktioniert. Und dass diese Fantasien dann immer wieder kommen und dass das natürlich sich auch sehr unangenehm anfühlt, wenn sie dann gemerkt haben, dass sie das nicht einfach ausschalten können und hinter sich lassen können.
Er hat dann im Gespräch mit dir ja auch gesagt, mir wurde zwar langsam klar, dass es eigentlich gar nicht mein Wunsch ist, Frauen Realgewalt anzutun, aber ich war mir sicher, dass mir niemand glauben würde, wenn ich anfange, offen über diese Fantasien zu reden. Mhm. Da klingt ja dann auch durch, dass dieses Geheimhalten und dieses es nur mit sich selbst ausmachen zu müssen, sehr, sehr belastend werden kann.
Absolut. Und man kann sich ja vorstellen, dass wenn jemand gerade jugendlich ist, das ist ja eh eine Phase, wo Menschen versuchen, mit sich klarzukommen und oft eher selbst unsicher sind. Er hat ja auch selbst in dem Interview davon gesprochen, dass er sich dann als, Zitat, Monster gesehen hat, weil ihm vermittelt wurde, dass er genau so sei wie die Menschen, die diese Taten begehen, obwohl er ja zutiefst keine Taten begehen wollte. Und er hat dann natürlich erwartet, dass jeder Mensch, dem er dies anvertraut, entsprechend auch diese Annahmen hat und dann davon ausgeht, dass er eben gefährlich und abscheulich sei. Mhm. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, Zitat, und die damals aufkommende Diskussion, dass gewalttätige Filme oder Computerspiele junge Menschen zu Gewaltverbrechern machen können, vergrößerte meine Unsicherheit noch weiter. Denn natürlich konsumierte ich sowohl das eine wie auch das andere. Mhm. Also er hat, so wie viele Jugendliche damals, entsprechende Computerspiele gespielt, die dann ja auch in der Diskussion standen, ob die dann Leute zu Taten animieren würden. Heute wissen wir, dass auch in diesem Bereich die wissenschaftliche Erkenntnislage sehr viel differenzierter ist, als man damals annahm. Ja. Und dass es nicht so ist, dass psychisch gesunde Menschen, die gewalttätige Computerspiele spielen, dadurch plötzlich Taten begehen würden. Das ist nicht so. Aber er war natürlich total verunsichert, weil das bedeutet, dass alles, was er zu diesem Thema gesucht hat, ihm vermittelt hat, es gibt keinen anderen Weg. Er wird anderen Menschen schaden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, in dieser Situation zu sein, wo er das zutiefst nicht will, dann erklärt das auch, warum er dann im weiteren Verlauf auch gesagt hat, dass er sogar suizidal wurde, ja, weil er dachte, dass es nur die Wahl gibt zwischen sein Leben beenden oder irgendwann andere Menschen töten, was er auf keinen Fall wollte.
Er hält diese Fantasien, die er hat, ja auch 17 Jahre lang dann geheim und vertraut sich erst mit 28 Jahren seiner Partnerin an und redet dann auch mit ein paar anderen Menschen darüber. Das bringt allerdings nicht die erhoffte Erleichterung und niemand kann ihm wirklich damit helfen. Und genau wie du gerade gesagt hast, erzählt er dann, dass er nur zwei Auswege sah, nämlich entweder Suizid oder eben die Therapie.
Und es ist natürlich sehr gut, dass er eine Therapie begonnen hat, wo auch die Hürde natürlich sehr hoch war, diese Fantasien zu offenbaren, weil er natürlich auch hier keine Ahnung hatte, wie darauf reagiert werden würde. Aber die Verzweiflung war an der Stelle offensichtlich so groß, dass er das Risiko eingegangen ist, auch wenn er befürchtet hat, hier auch auf Ablehnung zu stoßen. Glücklicherweise hat der Therapeut, den er hatte, allerdings sehr professionell und sehr konstruktiv reagiert und mit ihm eben daran gearbeitet, dass es keineswegs so sein müsste, dass er Taten begehen würde, die er gar nicht begehen will. Mhm. Und dieser Therapeut hat sehr stark auch den Fokus darauf gesetzt, ihm zu vermitteln, dass wenn er doch so stark nicht Taten begehen will und so eine Angst hat und so eine Abscheu hat, weil er auf keinen Fall ein Täter werden will, dass das eine sehr, sehr wichtige und gute Grundlage für ihn ist, dass er nicht den Weg hin zum Täter machen muss.
Er erzählt auch, dass sich während dieser Therapie sein eigener Anspruch verändert hat, also von der Frage, warum er solche Fantasien hat, eher hin dazu, die Fantasien als solche zu akzeptieren. Und er sagt dann ja, Zitat, solange ich die Grenze zwischen Fantasie und Realität klar vor mir sehe und ich nicht den Wunsch oder gar den Plan habe, sie jemals zu überschreiten, solange darf ich denken und fühlen, was immer ich möchte. Mhm. Und diese Unterscheidung zwischen Realität und Fantasie, die stelle ich mir als sehr, sehr wichtig vor in diesem Kontext.
Das scheint auch einer der Hauptaspekte zu sein, der diejenigen, die sich ganz klar entscheiden, niemals Taten zu begehen, unterscheidet von denjenigen, die Taten begehen. Mhm. Also in der Sichtung des Informationsmaterials, das wir einerseits wissenschaftlich haben, über Menschen, die Sexualstraftaten begingen auf der Grundlage solcher Gewaltfantasien. An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass es auch viele Sexualstraftaten gibt, die nicht auf der Grundlage solcher Fantasien entstehen, sondern wo andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber wir bleiben heute mal bei denjenigen, die wirklich auf der Grundlage solcher gewalttätigen Sexualfantasien dann auch Taten begehen. Mhm. Diese Gruppe hat Besonderheiten, von denen wir wissen, Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöht haben, dass sie diese Fantasien in die Realität umgesetzt haben. Und dazu gehören eine hier dann verminderte oder nicht vorhandene Gewissensinstanz. Das würde bedeuten, die Personen, die diese Fantasien haben und die Entscheidung treffen, sie wollen diese Fantasien in der Realität umsetzen und sie wollen Menschen dann auch schädigen. Da ist dann diese Gewissensinstanz, also das Verstehen, dass es falsch ist, aber auch das Fühlen, dass es falsch ist, Menschen zu schädigen, häufig vermindert, bis hin zu teilweise gar nicht vorhanden. Oder ein wichtiger anderer Aspekt ist, der aber auch mit einer verminderten Gewissensinstanz zusammenkommen kann, wenn eine Person grundsätzlich zwar erkennt, dass sie die Fantasien nicht umsetzen sollte, bezogen auf die Verminderung in der Impulskontrolle, ist es dann so, dass die Personen beispielsweise sagen, sie hätten versucht, die Fantasien nicht umzusetzen, aber es hätte Situationen gegeben, in denen dann das Bedürfnis ganz groß geworden wäre, doch die Fantasie in der Realität auszuagieren. Und manche von ihnen beschreiben, dass sie dann sich nicht mehr gut steuern konnten und dass sie dann wirklich spontan diesem Bedürfnis nachgegeben und dann diese Fantasie in die Realität umgesetzt haben. Das heißt, wir haben einerseits den Faktor Gewissensinstanz, andererseits den Faktor Impulskontrolle und beide können natürlich auch kombiniert in einem Fall eine Rolle spielen, wo ein Mensch eine Tat umsetzt. Und das sind sicherlich die beiden Aspekte, von denen ich auch nach einer sehr langen Beschäftigung mit diesem Thema sagen würde, dass das mit die entscheidendsten Aspekte sind, die diejenigen, die Taten begehen, unterscheiden von denen, die es nicht tun. Und um zu Richard zurückzukommen, der, wie viele andere der Menschen, die ich interviewt habe, mit solchen Fantasien auch, hat eine sehr, sehr gut funktionale Gewissensinstanz. Er versteht, was richtig und falsch ist, er fühlt es auch. Er hat auch ein Konzept von sich selbst, in dem ganz klar ist, dass er es zutiefst falsch finden würde, so eine Fantasie in die Realität umzusetzen. Also es würde ihm nicht gut damit gehen. Mhm. Er will es also auf gar keinen Fall. Und er hat auch im Laufe seiner Entwicklung gemerkt, dass er eine gute Impulskontrolle hat. Also weder hat er das Bedürfnis, die Fantasien in die Realität umzusetzen, noch hatte er jemals den Eindruck, dass er sozusagen die Fantasie nicht im Griff hätte und dass die Fantasie die Grenze zur Realität, ohne dass er es wollen würde, überschreiten würde. Auch dies hat er so nie bei sich wahrgenommen. Und entsprechend hat er genau diese beiden Schutzfaktoren, nämlich eine gute Impulskontrolle und eine sehr gut ausgeprägte Gewissensinstanz.
Das scheint mir ja schon ein ziemlich großer Unterschied zu sein zu dem Fall, über den wir am Anfang gesprochen haben.
Bei dem Fall, von dem wir in dieser Folge sprechen, hat der Jugendliche erstens offenbar zu verschiedenen Zeitpunkten entschieden, dass er die Fantasie in die Realität umsetzen wolle, was man daran erkennt, dass er beispielsweise eine Mitschülerin in einen Wald gelockt hat, offenbar mit dem Plan, dort zu versuchen, diese Fantasie dann auch an ihr auszuagieren. Bezogen auf den Tattag hat man ja auch gesehen, dass er sein Opfer dann auch, als er alleine zu Hause war, in seine Wohnung eingeladen hat und in diesem Zeitraum auch sehr, sehr stark aktiv seine Fantasien auch anhand des Konsums von entsprechenden Darstellungen im Internet weiter verstärkt hat, sodass der Gesamteindruck durchaus gegeben ist, dass er hier beabsichtigt hat, die Möglichkeit für sich zu schaffen, diese Fantasie an diesem Tag gegenüber diesem Menschen dann auch auszuagieren. Mhm. Und in seiner eigenen Schilderung hat er dann auch gesagt, dass dann die Situation mit diesem Tatopfer ihn sehr stark auch an seine Fantasien und die Videos, die er bewusst auch geschaut hat, erinnert hat. Aber er hat ja diese Situation entsprechend auch für sich inszeniert, muss man sagen. Mhm. Also im Gesamtbild sieht man, dass hier offensichtlich im Unterschied zu unserem Interviewpartner nicht die Absicht bestand, die Fantasie nicht umzusetzen, sondern ganz im Gegenteil. Man an verschiedenen Punkten der Geschichte erkennt, dass schon die Absicht ganz klar gegeben war und auch in einer Planung mündete, die Fantasie dann zur Grundlage realer Straftaten zu machen.
Du hast ja in deinem Gespräch mit Richard, mit ihm auch über genau diesen Fall gesprochen. Was hat er dir dazu gesagt? Wie war da sein Eindruck?
Er hat gesagt, dass er über dieses Verbrechen genauso entsetzt war wie jeder andere Mensch, also auch emotional entsetzt, weil er sagt, dass er ja gerade nicht möchte, dass Menschen geschädigt werden in der Realität. Und deswegen sagt er, dass seine spontane Reaktion, wenn er von so einem Verbrechen hört, genau die ist, die andere Menschen auch zeigen. Nämlich, dass er das schrecklich findet und dass er natürlich nicht möchte, dass Menschen solchen Verbrechen zum Opfer fallen. Und er hat auch gesagt, dass er eben zwischen sich und beispielsweise so einem Täter eben überhaupt keine Verbindung sieht. Weil er sagt, dass es ja immer sein tiefster Wunsch war, niemals einen Menschen zu schädigen. Und dass ja genau das, dass er das niemals wollte, auch sehr stark sein Leiden über viele Jahre mit bewirkt hat. Und er sagt, dass ja auch in diesem Fall dieser Mensch geplant hat, seine Fantasien in die Realität umzusetzen und einen Menschen zu töten. Und das ist maximal weit weg von dem, was er jemals gewollt hat in der Realität. Er wollte genau das auf gar keinen Fall tun. Und er hat gesagt, in seiner Therapie hat er für seinen konkreten Fall gelernt, dass er lernen musste, seinem Gewissen zu vertrauen. Und dass er dadurch, dass er verstanden hat, dass er solche Taten nicht begehen wird, weil er es nicht will, zutiefst nicht will und weil er eben seine Impulse kontrollieren kann, dass er sagt, dass er seitdem diese Gedanken, soweit sie auftreten, zulassen kann und als das wahrnehmen kann, was sie sind, nämlich Fantasien und nichts anderes als Fantasien.
Ja, was ja ganz, ganz wichtig ist, wie wir gerade schon gesagt haben. Mhm. Er wünscht sich ja auch eine offenere Debatte über dieses Thema Gewaltfantasien, denn er sagt, wir wissen recht viel über diejenigen, die Straftaten begangen haben. Und das ist auch richtig so, denn jeder einzelne Fall ist eine menschliche Tragödie. Aber wir wissen nur sehr wenig über die große Mehrheit derjenigen, die solche Fantasien haben und nie zu Tätern werden.
Genau.
Ganz, ganz wichtig ist aber in diesem Kontext auch, dass Richard ja sagt, diese Unterscheidung, ob man jemand ist, der zum Täter werden könnte oder nicht, die sollte man nicht selbst fällen.
Das ist eben ganz wichtig. Er hat auch gesagt, er hätte sich gewünscht, dass er früher in der Lage gewesen wäre, sich professionelle Hilfe zu holen. Und dass er genau das auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die mit solchen Fantasien dann auch hadern, mitgeben möchte. Dass es ganz wichtig ist. Er sagt wörtlich, lasst euch nicht allein damit. Ich denke, ohne professionelle Unterstützung hat man kaum eine Chance, auf Dauer damit klarzukommen. Die Frage, ob man eine Gefahr für andere Menschen darstellt oder nicht, sollte man sich auf keinen Fall selbst beantworten.
Ich muss sagen, dass ich diesen Unterschied zwischen diesen beiden Beispielen, über die wir jetzt heute geredet haben, also diesen Fall vom Anfang und dann das Beispiel von Richard, extrem eindrücklich finde. Denn es ist schrecklich, wenn, wie in unserem Fall vom Anfang, am Ende jemand die Entscheidung fällt, eine Person zu ermorden. Das darf nicht passieren. Und genau deshalb ist es aber auch super wichtig, über Beispiele wie das von Richard zu sprechen und auch seinen Appell ernst zu nehmen, sich wirklich Hilfe zu suchen und diese Feststellung, ob man andere gefährdet oder nicht, eben nicht selbst vorzunehmen, sondern das Leuten mit professionellem Background zu überlassen.
Genau deswegen ist es sehr wichtig zu betonen, dass wir heutzutage in Deutschland Hilfsstellen haben, die sich an Menschen richten, bei denen Fantasien auftreten, die diesen Menschen Sorgen machen und die auch potenziell eine Gefahr werden können für andere. Und jemand, der solche sexualisierten Gewaltfantasien hat, wie es beispielsweise Richard beschrieben hat, so ein Mensch kann sich an diese Hilfsstellen wenden. Dort werden die persönlichen Informationen selbstverständlich vertraulich behandelt. Und dort wird diesen Menschen mit diesen Fantasien dann auch wirklich geholfen, herauszufinden, wie sie lernen können, ein Leben zu führen, in dem sie keine anderen Menschen gefährden und in dem sie auch mit sich selbst gut klarkommen und auch Zufriedenheit erreichen. Ich bin sehr froh, sagen zu können, dass wir inzwischen solche spezialisierten, wissenschaftlich fundierten Hilfsangebote in Deutschland haben. Und ich möchte alle ermutigen, die von solchen Fantasien betroffen sind, sich wirklich dorthin zu wenden. Auch wenn ihr zum Beispiel seht, oh, das ist aber eine Stelle, die ist sehr weit weg von da, wo ich lebe, kein Problem. Ihr könnt euch trotzdem dahin wenden und dort erfahren, wo ihr weitere Möglichkeiten habt, dann auch professionelle Hilfe zu bekommen. Und wichtig ist mir auch, dass die Menschen, die jetzt von diesem Thema zum ersten Mal hören und nicht davon betroffen sind, dass diese Menschen dann auch verstehen, dass ein Mensch nicht dazu gezwungen ist, Taten zu begehen, wenn er solche Fantasien hat. Und dass, wenn sich zum Beispiel jemand offenbart, im Freundeskreis, in der Familie und dann auch darüber spricht, solche Fantasien zu haben, dass man dieser Person Unterstützung anbietet und sie auch ermutigt, sich professionelle Hilfe zu holen und nicht mit Ablehnung oder Abscheu reagiert. Denn das ist ja die größte Angst, die Menschen dann auch haben, wie andere reagieren könnten, wenn sie dann versuchen, sich auch zu öffnen. Also von daher ist es ganz wichtig, dass wir hier diese Aufklärung auch machen, damit dann diese Menschen Hilfe bekommen und andere Menschen auch besser verstehen, was es bedeutet, solche Fantasien zu haben und wie man darauf auch reagieren kann, wenn jemand sich dann Hilfe holen möchte.
Und genau diese Hilfsstellen, über die du gerade gesprochen hast, die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Also wendet euch da gerne hin. In unserer nächsten Folge sprechen wir über den Fall von Peggy Knobloch. Dieser Fall ist sehr, sehr komplex und wir wollen uns vor allem ansehen, was die Unsicherheit beim Verschwinden eines Kindes mit den Angehörigen macht. Und auch darüber sprechen, welche dubiosen Angebote in einer solchen Ausnahmesituation leider immer wieder auftauchen. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Ich wusste über dieses Thema wirklich echt noch nicht so viel. Deshalb danke, Lydia, dass du da diese Aufklärungsarbeit leistest und auch mir ganz viele Fragen beantwortet hast. Ich fand es sehr, sehr spannend und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, danke schön und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Wobei, eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.